Willkommen zu einer neuen Folge von Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht es mal wieder um die Beantwortung der Hörerfragen. Und da ist ein super bunter Strauß von vielen, vielen Dingen, von Crown Shyness über merkwürdige Schilder im Wald, komisch gewachsene Bäume und die Frage, ob Rotbuchen was Seltenes sind. Das alles und viel mehr hört ihr jetzt in der Beantwortung eurer Fragen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht's wieder um eure Fragen. Und bevor wir mit den vielen Fragen, die ihr wieder zugeschickt habt, starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt ja schon gemerkt, das Intro ist anders. Ja, da hat es auch schon ein bisschen Traurigkeit gegeben. Manche fanden es auch cool. Also der Hintergrund ist, dass wir den Podcast jetzt ohne RTL machen. Und auch RTL ist irgendwie nicht mehr an dieses alte Intro rangekommen, an diese Originalmusikdatei. Und wir haben uns überlegt, wir wollen auch was optimistisch Fröhliches machen. Ihr wisst ja, ich bin ein alter Optimist. Bin sehr zuversichtlich, was das anbelangt, wie wir mit der Umwelt umgehen, dass wir das schaffen, sonst würde ich das ja alles nicht machen. Und dazu finde ich, passt das neue Intro. Also Tobias hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Ihr könnt ja mal euer Feedback schreiben. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen Gewohnheit und vielleicht gewöhnt ihr euch auch dran. Ich hoffe es jedenfalls und startet dann mit dem Podcast immer fröhlich in den neuen Tag oder beendet den Tag entsprechend fröhlich. Gut, das war die eine Sache. Dann gab es Hinweise zum Thema Werbung. Ja, also wir müssen auch weiterhin Werbung schalten. Und da sind wir auch froh, weil dass wir da Partnerinnen und Partner haben, weil der Podcast kostet natürlich auch richtig Geld. Ne? Wenn er vernünftig produziert werden soll, wenn er geschnitten werden soll. Ja, das ist bei mir nicht immer alles so einfach. Ne? Draußen im Wald, aber auch hier am Schreibtisch. Und da müssen wir auch schon Einnahmen haben. Ne? Also das kostet schon ganz ordentlich. Eine andere Alternative wäre, wir würden es kostenpflichtig machen. Jeder und jede bezahlt einen Euro, aber das finden wir nicht gut. Also wir würden es gerne kostenlos halten. Und dazu brauchen wir halt auch ein bisschen Werbungtreibende, die uns unterstützen. Also das nur nochmal so als Hinweis. Und wir schauen natürlich, dass wir es, wenn es irgendwie geht, nicht übertreiben. Und wir hoffen natürlich, dass ihr weiterhin viel Spaß habt. Ach so, es gibt ja noch mehr Neuigkeiten. Es gibt das Ganze jetzt eben auch als Video. Entweder, zum Beispiel, wenn ihr es über Spotify hört, da ist so ein kleiner Videolink direkt nebendran. Oder ihr könnt es auch auf YouTube euch anschauen. Dann habt ihr zum Beispiel die Fotos, die ihr mit eingesendet habt, dass ihr da alle mit drauf gucken könnt. Vorausgesetzt, ihr seid damit einverstanden, dass sie veröffentlicht werden. Deswegen ist es immer schön, wenn ihr das dazu schreibt. Also das ist heute übrigens das erste Mal, dass es das auch als Video gibt. Aber ganz wichtig, ihr könnt das nach wie vor auch nur hören. Also ich werde nichts machen, was abweicht von bisherigen Podcasts. Das heißt, ich beschreibe immer die Situation oder was auch auf den Bildern zu sehen ist. Auch im Wald beschreibe ich das alles weiterhin. Geht also nach wie vor zu 100% auch als reiner Hörpodcast. Aber sonst noch irgendwas zu bieten? Ach so, stimmt. Wir haben ja noch eine Wochenendfolge. Das wollten wir nämlich unbedingt machen, dass wir euch mit einem kleinen Wissensschnipsel ins Wochenende entlassen. Die kommt immer freitags raus, eine Kurzfolge, die geht so 2 bis 5 Minuten über ein kleines Thema, ne, damit ihr fröhlich ins Wochenende startet und irgendwas habt, wo ihr mal drauf achten könnt. Also es gibt jetzt so gesehen 2x pro Woche eine Folge. Ja, also wir haben uns richtig was vorgenommen mit euch und auch super viele neue spannende Themen rausgepickt. Gut, ich glaube, das soll es erstmal sein. Achso, vielleicht noch ein Hinweis, der ist auch reingekommen, vielleicht kommt das auch nachher nochmal als E-Mail, dass ich nicht den gesamten E-Mail-Text vorlese, dass dadurch Sachen auch aus dem Kontext geraten können. Ja, wenn das so ist, tut mir das leid. Ich kann nur, die E-Mails sind teilweise recht umfangreich, was ich auch schön finde. Ich kann nur nicht alles hier zitieren. Also das würde den Rahmen völlig sprengen und das wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig für alle, die zuhören. Ja, ich habe mir natürlich hier Kaffee gemacht. Ne? Schöne große Waldtasse. Da steht drin Into the Wild. Ja, schön Bäume drauf, ein Zelt, kleines Feuerchen. Naja, soll man ja im Wald nicht machen. Auf jeden Fall passt das immer so ein bisschen. Bringt mich auch in Waldstimmung. So, okay, wir starten mal mit der ersten E-Mail. Müssen wir gerade schauen. und zwar von Steffen aus Berlin. Steffen hat zwei Fragen, also hat einige Dinge geschrieben, schöne Hinweise und dann zum Thema Rotbuchen, ob es sich um eine seltene heimische Baumart handelt. Dazu ein Foto vom Schulhof meiner Kinder mit zwei Rotbuchen. Die sind jetzt allerdings hier gerade in der Herbstverfärbung bzw. haben abgeworfen. Deswegen sieht man nicht, was du wahrscheinlich meinst. Du meinst wahrscheinlich Blutbuchen. Rotbuche ist eine heimische Baumart, ist ja die weit verbreitetste Baumart von Natur aus in Deutschland oder in Mitteleuropa generell. Und die, also das ist nichts Seltenes, die Blutbuchen, das ist eine genetische Missbildung, könnte man fast sagen. Die haben rote Blätter im Sommer über, die können diesen roten Farbstoff, das wird im Frühjahr bei vielen Blättern eingelagert, so Anthocyane, nicht richtig abbauen und machen deswegen nicht so gut Photosynthese. Das ist eigentlich echt eine schwere Einschränkung. Die gehen, wenn man das nachliest in den Quellen, alle zurück auf einen Baum aus Thüringen, so im 15., 16. Jahrhundert und haben sich, weil Gärtnerinnen und Gärtner das ganz cool fanden, quasi über die ganze Welt verbreitet. Findet man wirklich überall und auch in Deutschland ist auch das nicht selten. Die vermischen sich übrigens auch mit natürlichen Rotbuchen und diese kleinen Blutbuchen-Sämlinge, die haben es dann natürlich im Wald schwer, die setzen sich da nicht durch. Die zweite Frage war mit Crown Shyness, welche Meinung, Kenntnis ich zu diesem Thema habe. Also wie das Phänomen verursacht ist, dass Bäume sich mit den Kronen, also das ist nicht überall, das sieht man gar nicht so häufig, nicht berühren. Da ist immer so ein Luftspalt dazwischen, so von einem halben Meter oder 30 Zentimeter. Also bei manchen Waldbeständen. Da denkt man, das könnte auch durch Reibungseffekte, ne, wenn der Wind weht, sein, dass dann die Knospen abgeschmirgelt werden und die Bäume da einfach nicht weiter wachsen. Aber das stimmt nicht. Die können auch, und das sieht man sehr viel häufiger, auch total ineinander wachsen. Also warum die Abstand halten, weiß man nicht. Ich persönlich interpretiere das als Rücksichtnahme. Die nächste E-Mail ist von Cornelia aus Italien. Da geht es, jetzt muss ich gerade selber schauen, worum geht es denn da überhaupt? Mir ist dieses Jahr besonders aufgefallen, dass viele Bäume von außen nach innen gelb und braun werden. Ich hatte vorher nie so darauf geachtet. Und dir geht es darum, wie man das Phänomen erklären kann. Ganz einfach, der Baum zieht ja die Nährstoffe zurück aus den Blättern und das macht er logischerweise von außen nach innen. Von innen nach außen wäre jetzt ein bisschen blöd. Also von außen nach innen zieht er das alles zusammen. Da lässt auch der Wasserdruck nach. Das macht ja Sinn, dass man von außen nach innen sich zurückzieht. Das passiert eigentlich bei allen Phänomenen dieser Art. Damit hängt das zusammen. Das ist also eine relativ einfache Erklärung. Die nächste E-Mail kommt von Angela. Also hier im Hintergrund läutet übrigens meine alte Uhr. Ich sammle ja so ein bisschen alte Schätzchen. Also jetzt hinter mir zum Beispiel steht ein altes Grammophon, altes Telefon und so Sachen. Und Angela, du schreibst was über Baumperlen. Ob es stimmt, das sind diese kleinen Knubbel, ob es stimmt, dass wenn man die entfernt, dass dem Baum dann keine Schmerzen zugefügt werden. Ja, also Baumperlen entstehen durch schlafende Knospen, die nicht mehr gebraucht werden, abgestoßen werden oder durch kleine Infektionen, sieht man besonders häufig an glattrindigen Baumarten wie der Buche. Und die können ganz winzig sein wie eine Erbse, die können auch größer sein, wie eine ganze Hand. Also, aber meistens sind die so 2 Zentimeter groß. Und wenn man die berührt und die wackeln schon, dann kann man die abmachen. Aber wenn die noch halbwegs fest sind, bitte nicht. Damit verletzt man den Baum. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, dass alle, die Baumperlen sammeln, so rücksichtsvoll damit umgehen. Viele Menschen aber schon. Und das ist letztendlich, wenn man sowas kauft, auf Wochenmärkten, das hast du ja auch geschickt, so ein Bild, dann muss man sich einfach darauf verlassen, dass die Leute anständig damit umgehen. Die nächste E-Mail, die kommt von Nanette. Und da ging es um den Podcast Weißtannen, weil ich da Wilhelm Hauffs Märchen vom kalten Herz erwähnt habe. Und du weist nochmal darauf hin, dass das Glasmännlein eine Rolle spielt, weil es gerufen werden kann, wenn man Hilfe benötigt. Dazu muss man allerdings an einem Sonntag geboren sein und den entsprechenden Spruch kennen. Stimmt, also ich kann ihn nicht auswendig, du hast ihn freundlicherweise nochmal dazu geschrieben. Der Spruch geht so, also falls ihr an einem Sonntag geboren seid und Hilfe benötigt, dann müsst ihr sagen, Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viele hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Also vielen Dank. Übrigens nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind dadurch, dass wir das jetzt nicht mehr mit RTL veröffentlichen, wieder im richtigen Rhythmus. Das heißt, wir spielen das auf allen Kanälen jetzt nicht 2 Wochen verzögert aus. Also früher ist es ja erstmal bei RTL Plus gelaufen und dann 2 Wochen verzögert auf den anderen Kanälen. Jetzt kommt es direkt auf allen Kanälen, inklusive RTL Plus, aber natürlich auch auf Spotify, Apple und so weiter. Alles zeitgleich. Dadurch ist das jetzt aktueller, weil die E-Mail von Annette, die war schon aus der Vorweihnachtszeit. Also das geht jetzt alles deutlich schneller. Aber trotzdem, ich mache es ja nur einmal im Monat. Kann es natürlich sein, dass die E-Mails dann schon 4, 5 Wochen alt sind, aber die neuesten ersten paar Tage. Okay, weiter geht's mit Jörg. Du hast einen mutmachenden Link zu Niedersachsen geschickt. Da geht's um Engagement und NGOs. Ich gucke mal gerade rein. Millionen für die Wiederbewaldung des Harzes mit klimaangepasstem Laubmischwald. Ja, das klingt ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, aber der Waldumbau und die Wiederbewaldung des Harzes müsste eigentlich gar nicht gemacht werden, weil der Wald das selber kann. Aber gut, der Anteil der Laubbäume soll dabei, wie im Niedersächsischen Waldgesetz vorgeschrieben, auf insgesamt rund 2/3 steigen. Das heißt aber umgekehrt, es ist noch 1/3 Nadelbäume, wo man sagt, Leute, lasst es doch einfach. Ne? Also man sitzt auf naturnahe Waldentwicklung. Ich gucke mal gerade, also insgesamt, du hast natürlich vollkommen recht, ist das schon mal deutlich besser. Aber da klingt immer noch so das Plantagendenken raus. Aber es ist, nochmal, wir wollen das Positive sehen, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und die nächste E-Mail kommt von Petra. Petra, du hast, da ging es um Haareis. Und du hast etwas fotografiert zum Thema Haareis. Und ich gucke mal, wenn ich das richtig sehe, jetzt mal schauen. Ist das wirklich Haareis? Ich glaube nicht. Das sieht auf dem Bild aus wie ein Pilz, der wächst. Da sind nämlich überall so kleine Tröpfchen drauf. Und das sieht für mich eher so wie Pilze, die auf Kot wachsen, aus. Genau, stimmt, schreib's auch. Du wurdest vermehrt, finde ich, auf altem Hundekot. Das sind Pilze. Also das ist in dem Fall ist es kein Eis, also nicht der gefrorene Atem von Pilzen, der aus solchen Stöckchen wächst. Ne? Das ist ja Haareis, sondern auf Kot. Das sind spezielle Pilze, die da wachsen. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Es sieht schon aus wie Haare, wie weiße Haare. Aber in dem Fall sind es tatsächlich Pilze. Und die nächste E-Mail kommt von Bianca. Da hast du, jetzt gucke ich mal gerade, du hast uns das in CC gesetzt. Da ging es um Zertifikate, die dunkle Seite des Klimaschutzes im ARD Klima Update. Und da hast du geschrieben, liebes ARD-Team, dass Wald Regen erzeugt und es in Brasilien nicht nur aufgrund der Quellen im Wasser besonders viel Feuchtigkeit in sich hat, kann Ihnen das Team der Waldakademie sicherlich gut erklären. Auch der Hinweis, Aufforstung hilft nicht, weil Wald nicht so richtig gut als CO2-Speicher dient, würde dort sicherlich anders bewertet. Oder auch Jagd ist Naturschutz, sollte als Werbespruch nochmal überdacht werden. Ja, hast du dich vollkommen recht. Finde ich übrigens gut, dass du das mal den Redaktionen schreibst. Also wenn solche, ich habe den Beitrag nicht gesehen, solche Dinge veröffentlicht werden, das ist natürlich schon nicht ganz up to date, ne, würde man sagen. Also Bianca, klasse, dass du da nachhakst. Und zwischendurch muss mal ein Schluck Kaffee sein.
With Progressive's Name Your Price tool, you can choose the best coverage option for you. Because you know you. Like, you know you can't cook. You're not one of those people who say that they can, but when people come over for dinner, they find out the hard way you can't. You can't even microwave popcorn, and that's literally just one button. Plus, measuring and patience are huge parts of cooking, and that's just not you. Only you know you. So get coverage options within your budget with Progressive's Name Your Price tool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Ich finde das immer gemütlich. Also ich gucke jetzt gerade raus hier aus dem Forsthaus. Die Sonne scheint, es gibt so ein bisschen Nebel. Und ich sitze hier am Schreibtisch. Ja, ich mach's mir halt auch beim Arbeiten gerne gemütlich. Wobei, eure E-Mails beantworten ist ja gar keine richtige Arbeit. Celine, du verfolgst den Podcast, die Bücher mit großem Interesse. Du lebst in der Schweiz und hast einen Baum mit einer speziellen Krone entdeckt. Und für dich sieht das aus, als ob da ein Baum aus einem Baum wächst. Du hast ein Bild geschickt. Du hast jetzt nicht dazu geschrieben, ob ich es veröffentlichen darf. Deswegen mache ich es jetzt auch nicht. Aber das sieht man häufiger. Also nicht ganz häufig, aber immer mal wieder. Da wächst wie so ein großer grüner Ball in der Krone. Und das sieht aus wie ein eigener Baum, weil auch die Zweigstruktur ganz anders ist. Das sind in der Regel Virus- oder Bakterienerkrankungen. Also Hexenbesen nennt man sowas auch. Also das sieht man in Kiefer, bei Tanne sieht man das häufig. Also ganz typisch bei Nadelbäumen. Und das sieht ganz anders aus. Also wirklich auch sehr, sehr dicht. Ganz witzig, wirklich wie ein grüner, fluffiger Ball. Das ist aber derselbe Baum, wo aufgrund der Infektion das Wachstum sich partiell verändert hat. Und dann entstehen solche interessanten Gebilde. Die nächste E-Mail kommt von Claudia. Die Frage ist, also das ist noch eine vorweihnachtliche E-Mail, aber die Folgen dieser Aktion, die du da beschreibst, die sieht man vielleicht immer noch. Und zwar geht es um einen Weihnachtsbaum. Dieses Foto veröffentlichen wir auch dann im Video. Ein Weihnachtsbaum, der im Wald steht und geschmückt ist. Also es steht natürlich kein Weihnachtsbaum da, sondern es ist eine Fichte, die hier steht. Die hat irgendjemand voller Glaskugeln behängt und irgendwelchen ausgeschnitzten Herzen. Sieht sehr, sehr schön aus, was ich davon halte. Ja, ich finde es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Weil auf der einen Seite zeigt das Respekt, weil man sagt, okay, wir möchten das nicht im Haus haben, wir möchten aber einen Weihnachtsbaum haben, also machen wir das im Wald. Auf der anderen Seite, A, gehört der Wald auch jemand anderem und B, kann das andere Leute auch stören. Also ich fände es jetzt, naja, wenn es hinterher wieder weggeräumt wird, ist es okay. Auf der anderen Seite, es ist halt Wald, wo man mal der Zivilisation so ein bisschen entfliehen will und dann wird man natürlich voll drauf gestoßen. Also deswegen, ich persönlich finde es nicht so doll, aber naja, es ist jetzt auch nicht dramatisch. Johann, du fragst nach Lentizellen, welche Funktion sie haben und wie man sie erkennen kann. Also Lentizellen, das sieht aus wie so kleine Korkzellchen und die haben etwas mit der Atmung zu tun. Ja, also ein Baum muss auch atmen, das ist ja bei uns übrigens auch so. Wir atmen ja teilweise auch über die Haut. Ne? Das war doch mal früher, gab es das doch mal, dass in den Anfängen, ich glaube, des Films oder vielleicht war es auch im Theater, dass Leute mit so Goldfarbe komplett bestrichen worden sind und sind dann tot umgefallen, weil einfach die Haut völlig blockiert war, wenn es stimmt. Naja, auf jeden Fall, wir brauchen das auch und das brauchen auch Bäume und auch viele mehrjährige andere Pflanzen. Ne? Und das sieht aus wie so kleine Korkpünktchen. Daniel, du möchtest dich einfach mit deinem Vater bedanken und wünscht uns einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke, freue ich mich. Katrin, du warst Anfang November bei uns in dem Seminar Grüne Magie. Da ging es um die unglaublichen Fähigkeiten der Pflanzen und du warst total begeistert. Super, freut mich total und hast auch noch eine Frage, dass Bekannte den Wald verkaufen wollen, weil ihnen das Sauberhalten zu anstrengend ist. Ne? Also die ganzen Brombeeren und so weiter. Und die haben einfach nur ein bisschen Ordnung machen wollen oder es in Ordnung gehalten, weil sonst eben die Nachbarn schimpfen wegen Borkenkäfer und so weiter. Und deine Frage ist, ich guck mal, ob überhaupt eine, also du würdest ihnen gerne eine seriöse Quelle in die Hand drücken, dass man das alles gar nicht machen muss. Ja, da gibt es leider keine schriftliche Quelle dazu, weil teilweise auch die amtlichen Verlautbarungen meines Erachtens hart am Rande der Legalität oder sogar schon drüber sind. Also zum Beispiel verlangt wird, dass man ganze Parzellen kahlschlägt, bloß weil da einzelne Borkenkäferbäume drauf sind. Also auch amtlich gibt es da große Fehlinformationen und deswegen gibt da kaum einer was vernünftig Schriftliches raus, was juristisch einwandfrei ist. Sascha, du schickst ein schönes Bild. Ich glaube, das sind deine Weihnachtsgeschenke. Genau, du schaust, ich bin kürzlich 30 Jahre alt geworden und es war Weihnachten und du hast deine ganzen erfüllten Wünsche gezeigt. Also das geht von 4 Büchern von mir bis zu einer Urkunde der Waldakademie über 75 Quadratmeter Urwald, Projektfläche und Socken von Wohllebenswaldakademie. Das sind ja so Spezialsocken, Öko und so weiter in Europa gefertigt. Also ganz, ganz klasse. Ja, das ist ein schönes Bild, habe ich so auch noch nicht gesehen. Die nächste E-Mail kommt von Katrin. Jetzt schauen wir mal gerade. Du hast ein Buch gefunden über 111 tödliche Pflanzen. Ja, und jetzt gucke ich mal gerade, taucht da auch eine Frage auf. Achso, es ist grundsätzlich wahrscheinlich ein Hinweis, dass die Autorin vielleicht mal zu einer Podcast-Folge eingeladen werden kann. Ja, das speichere ich gerne mal ab. Mene, du hast ans Bundeslandwirtschaftsministerium geschrieben wegen der gesetzlichen Vorbereitung des Wolfsabschusses. Schöner Hinweis, kann man gar nicht oft genug betonen. Jetzt ist es ja noch viel einfacher, wenn ihr mal auf der Seite auf der Insta-Seite der Waldakademie schaut, bei mir aber auch in dem Linktree oben, also in der Bio. Die Petition läuft ja immer noch. Die Petition läuft und wir sind schon ordentlich weit gekommen, über 20.000 Unterschriften. Wir hätten gerne 30.000, ich glaube, weil da muss es eine Anhörung geben. Also da könnt ihr alle richtig was tun zum Thema Wolfsabschuss, dass das verhindert wird, dass Wölfe generell, also ganze Gebiete wolfsfrei geschossen werden dürfen. Ne? Offiziell ist das natürlich alles nicht so gewollt, aber wenn man genau in die Bestimmung reinschaut, wie zum Beispiel im Voralpenland und so oder Allgäu, wo auch immer, da darf man dann ganze Gebiete wolfsfrei schießen. Das würden wir gerne verhindern mit eurer Hilfe. Also seid so lieb, da könnt ihr wirklich was bewegen. Unterschreibt diese Petition. Die nächste E-Mail kommt von Franzi. Franzi, du weist auch nochmal auf das Thema Wolf hin und schreibst unter anderem, dass der Mehrwert, ökologische Mehrwert für das Ökosystem völlig unbeachtet bleibt. Es geht immer ums Fressverhalten, es geht um Nutztierrisse. Wir haben schon mal was zu dem Thema gemacht. Wir werden das sicher auch nochmal wiederholen. Hast du natürlich vollkommen recht. Du hast auch einen Vorschlag gemacht, das überlege ich mal gerade. Zum Beispiel Alessandro, den Namen kann ich gar nicht aussprechen. Also ich müsste mal nachgucken, wer das ist. Wir haben demnächst, jetzt gucke ich mal gerade hier bei uns im Terminkalender nach. Hier, wir kümmern uns nämlich auch um die örtliche Wolfspopulation. Jetzt gucke ich mal gerade, da habe ich so keinen Namen drin. Also das, wo wir die örtliche Bevölkerung drauf vorbereiten, indem wir Fachleute einladen. Das gilt dann allerdings nur, also der Kreis der Teilnehmenden ist beschränkt auf die örtliche Bevölkerung, weil die vorbereitet werden soll auf den Wolf. Aber ich meine, da ist der Name auch gefallen. Aber gut, bald machen wir mal im Hinterkopf für eine Podcast-Folge. Elisabeth, bei dir geht es um Vogelfutter. Und zwar geht es um eine Futterstelle an einer Hecke. Und jetzt schaue ich mal gerade. Also du fragst dich, wie die Vögel ihr Futter finden, ne? Weil du auch gar nicht immer das Futterhäuschen auffüllst und da kommen logischerweise auch keine Vögel. Sobald du es auffüllst, kommen sie gleich. Ja, die beobachten uns halt auch, ne? Wir denken immer, wir beobachten die Natur. Die Natur beobachtet uns zurück. Little brother is watching you. Und natürlich schauen die, ne? Wenn die wissen, aha, diese Person, die bringt uns manchmal was, dann guckt man halt immer hin, wenn diese Person auftaucht. Das haben wir bei uns auch. Also wir haben bei uns, es ist eigentlich durchgehend belegt, kommt ganz, ganz selten mal vor, dass eine von den drei Futterstellen sozusagen leer läuft und sobald ich da Futter nachgefüllt habe, es dauert, glaube ich, 30 Sekunden oder so, sind die ersten Vögel da. Also es ist schön, wenn man weiß, man wird auch beobachtet. Christine, du hast auch an den schwarzen Metzger, also unseren Bundeslandwirtschaftsminister, Herrn Rainer, eine E-Mail geschrieben. Das finde ich ganz, ganz toll, eine persönliche E-Mail, weil dann sollte man eigentlich auch eine persönliche Antwort zurückbekommen, selbst wenn die nicht besonders zufriedenstellend ist. Aber nochmal der Hinweis, ihr könnt jetzt auch alle kräftig die Petition unterschreiben. Nochmal auf der Insta-Seite der Waldakademie, auf der Homepage der Waldakademie, auf meiner Insta-Seite, also überall findet ihr Hinweise auf diese Petition. Lukas, du gibst eine Anregung, weil ich ja grundsätzlich gegen das Pflanzen bin und auch gegen die so Aufforstungsaktionen von Kommunen zum Beispiel, aber auch privaten Waldbesitzern, die sich das mitbezahlen lassen oder freiwillige Helferinnen und Helfer mit aufforsten lassen und sagst, ja, aber das ist doch besser, wenn die helfen, aktiv einen Laubwald aus monotonen Kiefernforsten zu machen, als dass da gar nichts passiert. Und der Punkt ist, das sind Leute, die haben sich mit Nadelholz verzockt. Man weiß seit 200 Jahren, dass das nicht gut ist. Das haben führende Forstwissenschaftler ihrer Zeit auch so beschrieben. Und wer es trotzdem gemacht hat, und diese Bäume sind alle nicht 200 Jahre alt, sondern deutlich jünger, im Schnitt vielleicht 70. Das heißt, die Leute haben das sehenden Auges gemacht und gesagt, mir doch egal, ich mach's trotzdem. So, und auch damals sind schon große Flächen abgestorben oder abgebrannt. Das verschärft sich jetzt. Aber diese Leute haben sich eben verzockt oder deren Vorfahren. Aber wenn man eine verzockte Plantage erbt, könnte man die auch verkaufen. Man muss sie ja nicht behalten. Also wenn man da wirtschaftet und es geht in die Hose und muss sowieso per Gesetz aufforsten und bekommt auch nur öffentliche Gelder. Die bekommt man ja dann sogar. Übrigens auch für diese Umwandlung von Kiefernforsten. Dann muss da ein gewisser Laubbaumanteil drin sein. Ne? Also da ändert man durch private Hilfe wenig. Übrigens, du schreibst auch, dass da gepflanzt wurde. Berkerhorn, Spitzahorn, das ist schon mal gut, Hainbuche, aber dann Esskastanie und Roteiche, naja, ne? Das sind schon wieder keine heimischen Baumarten. Und das ist ja zur späteren Holzernte vorgesehen. Da macht ja keiner ein Naturschutzgebiet draus. Also der Natur hilft man damit nur sehr, sehr begrenzt. Das ist leider so. Christine, du schreibst, dass du, stimmt, du hast ja, ich habe dich ja gerade schon erwähnt, dass du ans Ministerium geschrieben hast und du hast sogar eine Antwort bekommen. Sehr schön. Die Antwort ist natürlich nicht gut. Ne? Da steht, der Wolf bleibt selbstverständlich eine geschützte Art. Die Entscheidung, den Wolf in das Jagdrecht aufzunehmen, bedeutet nicht, dass dieser uneingeschränkt gejagt werden darf. Das ist generell richtig, partiell natürlich völlig falsch. Ne? Also ich habe es ja schon erwähnt, dass zum Beispiel auf den Alpen, im Alpenbereich, Wölfe nach diesem Gesetzentwurf komplett abgeschossen werden dürfen. Und das steht, mittlerweile verbreitet sich der Wolf flächendeckend in Deutschland. Diese Zahl, also es sind 219 Rudel, 43 Wolfspaare, 14 territoriale Tiere. Diese Zahlen belegen, dass der Wolf heute keine streng zu schützende Art mehr ist. Doch er ist immer noch eine geschützte Art. Das ist streng geschützt und geschützt, da unterscheidet das Gesetz, aber es ist immer noch eine geschützte Art. Ne? Und da steht wieder drin, besonders gefährdet sind ungeschützte Weidetiere. Deswegen schütze doch bitte. Also was soll das? Man muss den Wolf abschießen, weil Schafhalterinnen und Halter ihre Weidetiere nicht schützen. Also hier steht ja ungeschützte Weidetiere. Ne? Und es steht in diesem Gesetzesentwurf als Begründung ja zum Beispiel auch drin, dass das unzumutbare psychologische Härten sind für, also sinngemäß, für Leute, die Schafe halten, wenn sie das mit ansehen müssen, wenn da so ein Tier gerissen worden ist, dann muss sie sagen, okay, und anschließend fahren sie zum Schlachter, ne? Also die, die überlebt haben. Das ist ja das Schicksal aller Schafe, ne? In Deutschland, also zumindest der allermeisten. Also es ist die allergrößte Gefahr, da gibt es so einen Spruch, habe ich mal irgendwo gelesen, die Schafe haben ihr ganzes Leben lang Angst vor Wölfen und dann kommt der Schäfer. Gut, also das nur mal nebenbei. Aber schön, dass du eine Antwort bekommen hast, auch wenn das wahrscheinlich eine Standardantwort ist. Und da könnte man einiges dazu sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber so sieht das Ministerium, da gibt's Druck im Kessel. Da wehrt sich zumindest ein Teil der Bevölkerung. Patrick, du fragst, gibt es eine Theorie, Studie oder sogar Animation, die zeigt, wie die Erde bzw. der Wald ohne uns Menschen wäre? Ja, da gibt's sogar ein Buch drüber. Ich glaube, es gibt sogar einen Film drüber, wo gezeigt wird oder zumindest simuliert wird, ein Jahr ohne Mensch, 10 Jahre ohne Mensch, 100 Jahre ohne Mensch, also wenn wir wieder verschwinden würden. Die beste Realanimation sozusagen sieht man in Tschernobyl, ne, auf 2000 Quadratkilometer. Da sind zumindest wenig Menschen und da kommt der Wald sofort zurück, da kommen die Wildtiere zurück. Das Ökosystem trotz der erhöhten Radioaktivität pendelt sich ganz wunderbar ein. Also das kann man tatsächlich dort live und in Farbe sehen. Ich glaube, man kann sogar Urlaub da machen. Ich würde es aber nicht empfehlen. Karin, du diskutierst unter anderem mit deinem Schwager. Da geht es darum, dass aufgeforstete Kahlschläge eine Zeit brauchen, bis junge Bäume tatsächlich wieder CO2 speichern und in dieser Zeit sogar CO2 abgeben. Und deswegen macht eine CO2-Kompensation durch solche Projekte keinen Sinn. Und dein Schwager, der glaubt dir das nicht und fragt nach Studien. Du kannst mal schauen, wir haben hier eine Podcast-Folge mit Professor Grünwald von der TU Dresden gemacht zur CO2-Bilanz von solchen Ökosystemen. Und die messen das. Also da muss man nichts glauben und sonst was, sondern das haben die gemessen. Und die haben gemessen, dass die ersten, ich glaube, aus Erinnerung raus so 10, 15 Jahre, solche Flächen bilanziell CO2 ausgasen. Und das dauert also sehr, sehr lange, bis diese Bilanz wieder halbwegs ausgeglichen ist. Also zur Kompensation, zumindest kurz- und mittelfristig, taugt das tatsächlich nichts. Kannst du mal nachschauen in den alten Folgen. Susanne, du kommst aus Schleswig-Holstein und hast das Pech, dass du bei Baumfällung vor Ort gewesen bist in Naturschutzgebieten. Die Frage ist, ist das überhaupt erlaubt? Ja. Waldnaturschutzgebiete schließen Forstwirtschaft nicht aus. Die ist doch per se naturverträglich. Ne? Also da gibt es schon vielleicht Einschränkungen in Bezug auf die Baumartenwahl, je nach Schutzgebietszweck. Das kommt drauf an. Also wir haben hier zum Beispiel ein Naturschutzgebiet, Hohe Acht, ist der höchste Berg der Eifel. Und da wird ganz normal kahlgeschlagen. Warum? weil geschützt ist da nur der Basaltkegel. Der darf nicht abgebaut werden. Alles andere interessiert da keinen. Also das kommt immer darauf an, auf die Schutzgebietsordnung. In vielen Fällen ist reguläre Forstwirtschaft leider erlaubt. Und trotzdem denkt man, Deutschland hat so und so viel Prozent der Fläche geschützt, das ist doch alles in Ordnung. Naja, da muss man dann leider mal genauer hingucken. Ja, die nächste E-Mail ist von Michael. Und zwar in dem Fall nehme ich mal einen Klarnamen. Michael, weißt du, du hast uns ja freundlicherweise schon mal mit einer ganzen Podcast-Folge unterstützt, weil du ein absoluter Pilzexperte bist und schickst mir einen Zeitungsartikel zu dem Stadtwald. Ich weiß gar nicht, welcher Stadtwald ist denn das hier? Kriege ich jetzt auf die Schnelle gar nicht hin. Ist auch völlig wurscht. Tübinger Tagenblatt. Und da geht's um das, mal wieder um das Eschentriebsterben. Es geht um Waldumbau und so weiter. Da plädiert ein Förster für eine Atempause, der andere nicht. Also unterm Strich beides nicht gut, was die Förster da vertreten. Der eine etwas moderater, der andere etwas radikaler. Ne? Es gibt Leute, die versuchen, das Problem durch Abholzen zu beseitigen. Ganz, ganz schwierig. Ne? Also das, aber diese Zeitungsartikel, schön, dass du das so aufmerksam liest, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal zu schauen, was in der örtlichen Presse über euren heimatlichen Wald so diskutiert wird. Die nächste E-Mail kommt von Michaela. Michaela, du hast ein Foto beigelegt. Und zwar geht es da um eine Buche, die zeigt am Stammfuß so Abschabungen. Und bei den Abschabungen sieht man erstmal die Rinde weg und dann ist auf dem Holz auch noch was abgeschabt, sodass sogar die Holzfaser so ein bisschen abgeribbelt ist. Das sind klassische Fällungs- oder Rückeschäden. In dem Fall ist es wahrscheinlich ein Rückeschaden. Das heißt, da ist ein Stamm rausgezogen worden und an diesem Stamm langgeschrappt. Das führt zu diesen typischen Verletzungen unten am Baum. Ganz, ganz typisch. Dann hast du noch eine Frage, Baumkommunikation. Was es da für Forschung, Beispiele gibt es zur Kommunikation, elektrisch, biochemisch? Die Frage kann man nicht ganz einfach nebenbei beantworten, richtig. Wir haben dazu aber auch schon verschiedene Podcast-Folgen gehabt, zum Beispiel über Eichen im Leipziger Obwald, die bei Raupenbefall mit Vögeln kommunizieren und diese zur Hilfe herbeirufen bzw. herbeiduften. Also gibt es wirklich mittlerweile tonnenweise Material über Kommunikation bei Bäumen, aber auch bei Pflanzen generell. Regina und Wolfgang, ihr radelt und wandert durch den Thüringer Wald und macht nochmal darauf aufmerksam, was dort gerade passiert, dass da die schönen Fichtenwälder mit dem Harvester geerntet werden und auch die Fichten sich selber wieder verjüngen, logischerweise, zumindest teilweise. Aber da wird alles weggeraspelt und zerfahren und sind dramatische Eingriffe in die Natur- und Pflanzenwelt, die den Thüringer Wald retten sollen, diese dramatischen Eingriffe aber eben drastisch verändern. Da habt ihr vollkommen recht. Schön, dass ihr es so aufmerksam beobachtet. Patrick, du fragst nach über Schnee, wie man den einwerten kann. Schneehöhe im Vergleich zu wie viel Liter Wasser das sind. Also kann man 10 cm Schnee, wenn er geschmolzen ist und im Boden versickert, mit 10 cm Regen vergleichen? Oder ist es dann weniger? Und wenn nein, wie viel weniger ist es? Lieber Patrick, das kann man so einfach nicht beantworten, weil es kommt darauf an, was das für Schnee ist. Also Nassschnee ist deutlich, also Schnee enthält ja sehr viel Luft. Also das kann man schon mal sagen, 10 cm Schnee ist nicht 10 cm Regen. Ja, definitiv nicht. Also es ist sehr, sehr viel weniger, oft nur ein paar Prozent, je nachdem. Aber es kommt eben darauf an, was ist das für Schnee? Ganz leichter, fluffiger oder ist das so verharschter, kompakter Schnee, ne, bis hin zu Eis? Also der kompakteste Schnee ist ja Eis, ne, denn der komplett verdichtet ist, so entstehen ja Gletscher. Und selbst dieses Eis hat immer noch Luft drin, deswegen schwimmt es ja. Also erstmal Luft und eine geringere Dichte und deswegen schwimmt es im Wasser. Also selbst Eis, 10 cm Eis gibt nicht 10 cm Wasser. Also es ist immer erheblich weniger beim Schnee. Timon, du grüßt aus der Schweiz und fragst, ob es ein Schweizer Pendant zu mir gibt, was man mal einladen könnte. Fällt mir jetzt spontan niemand ein, aber wird es sicher geben. Ne? Also du siehst, auch wir müssten uns vielleicht noch stärker vernetzen, aber wir geben uns schon fleißig Mühe. So, jetzt schauen wir mal die nächste E-Mail. Jetzt muss ich mal schauen, von wem ist denn die überhaupt? Von Janine. Und du hast, jetzt schaue ich mal gerade, ein Schild. Also geht es um Kahlschläge und du hast eine Beschilderung. Ja, interessant, eine Beschilderung. Die lautet: Liebe Waldbesucher, als Gäste sind Sie uns herzlich willkommen. Bitte beachten Sie gewöhnliche Öffnungszeiten: Sommerzeit 8 bis 20 Uhr, Winterzeit 8 bis 18 Uhr, weil auch der Wald und seine Bewohner Ruhe brauchen. Da bin ich mal gespannt, ob da auch Jäger sich an diese Zeiten halten müssen. Und Rücksicht auf den Forstbetrieb und auf die Jagd und die Wildtiere und so weiter. Nutzung des Waldes nur auf dafür ausgewiesenen Wegen, damit sie gut ankommen. Und so weiter und so fort. Also, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Solche Sperrungen kann meines Wissens nach nur das Forstamt veranlassen. Das sind ja generelle Sperrungen. Das ist ja eine Einschränkung des freien Betretungsrechts. Das sollte man mal nachfragen. Könnte man auch mal tun. Ne? Also finde ich schon ja, sehr merkwürdig, um es mal so zu sagen. Die nächste E-Mail kommt von Sandra aus Hessen. Und du beschreibst, dass du beim Spaziergang mit Entsetzen feststellen musstest, dass viel großen gesunden Bäume am Ufer der heimischen Schwarzbach oder des heimischen Schwarzbachs gefällt werden für einen Radweg. Also, und das an der Uferböschung, also das ist sehr unsensibel, finde ich auch. Also man muss ein Gewässerökosystem nicht durch einen Radweg entwerten. Es gibt viel zu wenig Radwege in Deutschland, das kann ich als passionierter Radfahrer gerne bestätigen, aber Radwege sollten schon nach ökologischen Kriterien angelegt werden. Also das finde ich schon schwierig. Dann hast du einen Baumwipfelpfad beschrieben und entgegen deiner Erwartung gibt es, und da hast du gedacht, da gibt es einen kleinen urigen Pfad, ist eine große touristische Anlage. Da gab es zwar keine Baumfällung, aber es sind Eingriffe ins Ökosystem. Also ich halte von Baumwipfelpfaden gar nichts. Die werden an Bäumen befestigt, die Bäume werden dadurch immer geschädigt. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden durch diesen Druck der Manschetten, die da drum geschraubt werden. Und der Baum wächst ja. Und man kann das ja nicht ständig wieder lockern. Das darf man, glaube ich, auch gar nicht, allein schon wegen dem TÜV. Und wenn man es nicht an den Bäumen befestigt, dann muss man Ständer da reinbetonieren, dann müssen Maschinen reinfahren, die den Boden kaputt fahren. Also Baumwipfelpfade, finde ich, das ist so wie, wenn man die Natur über Zoos den Menschen beibringen möchte und sperrt dafür Tiere ein. Also wenn man Natur schädigt, um Natur zu präsentieren, finde ich nicht okay. Und du hast noch ein weiteres Foto dazu geschickt über Kiefernplantagen in Niedersachsen. Da sieht man übrigens, dass diese Kiefernplantagen auch schön vollflächig bearbeitet worden sind am Boden. Nicht schön, ne? Um die umzubauen oder keine Ahnung was. Damit macht man dann erstmal den ganzen Boden kaputt. Und ein Holzhaufenfoto ist noch da mit dem ganzen Reisig. Das ist für Hackschnitzelanlagen. Ne? Also das ist Bioenergie. Also man räumt aus dem Wald selbst noch die restlichen Nährstoffe für das ganze Bodenleben raus. Und übrigens auch Mineralien und so weiter sind ja dann in großen Mengen gespeichert in der Rinde von Zweigen und Ästen. Das räumt man alles raus, um die zu verheizen in irgendeiner Anlage. Tja, nicht so doll. Magdalena, du hast auch an das Bundeslandwirtschaftsministerium zum Thema Wolf geschrieben. Finde ich super. Interessanterweise, also schön, dass du das weitergeleitet hast an mich, weil du hast ja sehr viel Mühe gemacht mit deinem Schreiben und kriegst exakt dasselbe Standardschreiben, was ich vorhin schon mal thematisiert habe, zurück. Ah, super, da haben wir mal den Nachweis. Ja, kann man sich ja auch denken, dass die, aber das heißt, die gehen auf individuelle Fragestellungen und Hinweise von dir gar nicht ein. Michael, du schickst zwei Fotos und da geht's um Wegesperrungen. Das eine, beim einen Waldweg gesperrt für steht Motorfahrzeuge und so weiter, das unfrei für Forstbetrieb, das ist okay. Ne? Wobei das auch nicht unbedingt offiziell ist, das Schild, weil wenn das vom Forstamt ist, dann, also entweder ist es nach Straßenverkehrsordnung ein Schild, diese ganz normalen, kennt ihr ja mit dem, diese runden weißen mit rotem Rand, und dann steht da drunter frei für Forstbetrieb oder so, das ist okay. Aber das hier ist so ein mit grünem Rand, sieht aus wie DIN A4 Format, das sieht aus wie was selbstgebasteltes, das ist glaube ich nichts Offizielles. Also da müsste dann das von dem Forstamt noch was draufstehen. Und das zweite ist ein Schild, nehmt Rücksicht aufs Wild, da ist eine Rehgeiß mit Kids, die es ableckt und dann, ne, was man alles nicht tun soll. Ja, das ist natürlich das typische was von Jägern aufgehängt wird, damit sie alleine dort draußen diese Tiere schießen können, ohne dass ihr die Jägerinnen und Jäger stört. Also eigentlich müsste da ein Hochsitz drauf abgebildet sein und nehmt Rücksicht auf uns draufstehen. Sven, du hast einen Hinweis, wie wir Sachen verbessern können, finde ich immer gut. Und zwar geht es um Kapitelmarken. Also das, du magst nicht gerne auf Instagram gehen und sonst irgendwas. Das machen wir übrigens ja auch nicht. Wir weichen ja jetzt quasi auf YouTube aus, aber da kann man natürlich auch kritisieren. Und du meinst, man kann da Kapitelmarken einführen, die, ich überlege gerade, auf deinem, das verschiedene Podcast-Plattformen das anzeigen können. Muss ich mal mit Tobias besprechen. Ihr seht schon, ich bin technisch nicht so super versiert. Bisschen kenne ich mich natürlich schon aus, aber jetzt mit den Tiefen der Podcast-Gestaltungsmöglichkeiten nicht. Besprechen wir aber mal. Vielen Dank für den Hinweis. Christoph, du hast einen neuen Lieblingsbaum, eine Eiche. Die, jetzt gucke ich mal gerade, wie sieht denn die aus? Ja, die ist so ganz, genau, die ist echt super gewachsen. Die ist wie so ein Bogen gekrümmt, ist auf dem Boden quasi nochmal aufgetroffen und wächst von der Stelle aus wieder nach oben hoch. Und auch ein anderer Seitenast wächst nach oben und die scheint ganz gut mitzuhalten. Also da sieht man, dass Bäume einen unbändigen Lebenswillen haben. Das Foto veröffentlichen wir übrigens auch auf YouTube. Da könnt ihr mal reinschauen, das sehen wir. Sieht wirklich cool aus. Und du hast noch eine andere Frage, weil du schon ab und zu fliegst, mittlerweile Flugscham entwickelt hast. Ja, ne? Du würdest den Flug gerne kompensieren. Ja, also klar, du könntest natürlich hier in unser Urwaldprojekt Flächen, da kannst du ja ab einem Quadratmeter Flächen schützen, wenn du magst. Eine echte Kompensation ist es natürlich nicht, weil der Wald fischt das CO2 auch raus, wenn du nicht fliegst. Ne? Also das, also kompensieren kann man sowas nicht. Ne? Das CO2 ist in der Luft und die Bäume fischen es so oder so raus, also auch wenn man nicht fliegt. Ne? Also das eine hat mit dem anderen tatsächlich null Zusammenhang, aber man fühlt sich besser. Wir würden das eher so ausdrücken wollen, auch für Firmen, dass man sagt, man gibt der Natur etwas zurück. Also man verursacht einen Schaden und man gibt der Natur an anderer Stelle etwas zurück. Wie wohl wissend, dass man es nicht kompensieren kann. Ne? Das wäre so unsere Herangehensweise, kommt im Endeffekt natürlich auf was Ähnliches raus, aber ich würde es einfach anders, für mich anders formulieren. Phil, du hörst unseren Podcast auch häufiger und du beschwerst ja auch über die Werbung. Dass die auch teilweise nicht passt. Da haben wir jetzt keinen Einfluss drauf, welche Werbung geschaltet wird dann. Also es gibt einen Unterschied. Das sind die Host-Reads. Also die, wenn ich selber Werbung lese, das schaue ich mir vorher genau an. Ne? Ist das vertretbar? Passt das? Das ist sozusagen qualitätsgeprüft. Das heißt nicht, dass ich das eins zu eins alles so machen würde, aber das heißt, dass ich sagen würde, ja, das ist ein Werbepartner, der passt sehr gut zu uns. Und dann gibt es Werbeslots, die werden ausgespielt, vollautomatisch. Da kann es mal so und mal so Werbung geben, so ähnlich wie ihr das im Fernsehen seht. Ne? Falls noch jemand von euch Fernsehen guckt oder YouTube oder wo auch immer, das wird automatisch vorgeschaltet. Ne? Und auch da muss man sagen, okay, kann man selbstverständlich drüber streiten. Das hilft uns natürlich, den Podcast hier am Laufen zu halten. Ne? Muss man auch ganz klar sagen, das ist halt ein Kompromiss. Die nächste E-Mail kommt von Pontus und du hast Bilder geschickt mit unter anderem einer Kragenkiefer. Das sind Kiefern, die haben so die Schuppen so ringförmig abstehen in bestimmten Abständen. Ne? Da kommt erstmal glatte Rinde, da kommt wieder so ein Ring abstehende Borkenteile, wo noch nicht ganz geklärt ist, wo das herkommt. Dann hast du ein seltsames Gebilde gefunden mit Eiern an einer Knospe. Jetzt überlege ich gerade, was für eine Knospe ist. Das ist eine Eichenknospe eines Insekts. Keine Ahnung. Also Insekten gibt es ja in Deutschland noch tausende unentdeckte Arten. Sag ich mal zu meinem Selbstschutz, weil die Zehntausenden, die man kennt, die kenne ich leider auch nicht alle. Kann ich also leider nicht sagen, was es ist. Und du hast ein Verbotsschild mitgeschickt. Das hatten wir eben schon mal. Ne? Sowas in der Art Privatgrundstück betreten verboten. Übrigens schön an einen Baum genagelt. Finde ich auch immer sehr rücksichtslos. Privatgrundstück betreten verboten. Das ist ungültig. Könnte man übrigens mal beim örtlichen Forstamt anzeigen, dass ein Privatwaldbesitzer kann der Bevölkerung nicht verbieten, den Wald zu betreten. Es sei denn, da ist gerade Holzeinschlag oder irgendwas, ne, oder frisch bepflanzt, ne, so Forstkulturen. Da kann man das machen, aber ansonsten geht das nicht. Und ein letztes Bild mit, was sind das? Sind das Tannen oder Douglasien? Das sind Tannen, die unten am Stamm weiß bepinselt sind. Das sieht aus wie eine Schutzmaßnahme gegen Schellschäden. Wobei so tief am Stamm, das müsste dann eher gegen Hasen sein oder so. Und das ist auf jeden Fall, es ist ein Schutz gegen Fraß von wem auch immer. Ulrike, du hast den Jagdpodcast gehört und hast es an euren Bekannte Jäger weitergeleitet. Und die haben natürlich Kritik geäußert, ja, kann ich mir vorstellen. Und Kritik 1 durch die Jäger, Rehwild macht keine Schäden durch Verbiss, ist nur teilweise richtig. Nein, das ist der Hauptschaden, also forstwirtschaftliche Schaden, ne? Also das ist natürlich völliger Quatsch, kann man überall nachlesen. Und natürlich auch fähige Schäden, zum Beispiel an Douglasien, stimmt. Und schält die Rinde ab? Nein. Also schälen ist wieder was anderes. Das ist das, was Hirsche machen, nämlich mit ihrem Unterkiefer die Schälenrinde ab. Der Bock fegt mit, also Menschen müssen dann auch korrekt bleiben. Also wenn jemand klug scheißen will, dann bitte richtig. Jetzt gucken wir mal gerade. Und die Kritik war auch, ich habe in diesem Podcast oft nur eine Seite beschrieben, es braucht aber auch die andere Seite, die unabdingbar ist. Welche? Spaß am Töten oder ich esse gerne selbst erlegtes Fleisch. Ne? Okay, damit ist das jetzt hier nachgeholt. Und dass Füchse sich selber regulieren, nicht bejagt werden müssten, sagte ich ja auch. Und Bandwurm und Räude würden dadurch weniger werden. Hm, stimmt, dazu gibt es Studien. Übrigens große, gerade aus Luxemburg. Da hat der Fuchsbandwurm von 40% auf 10% der Füchse abgenommen durch Nichtbejagung. Und lange jetzt nicht bejagt, hat man gute Statistiken dazu. Und dass die Bodenbrüter haben auch nicht abgenommen und die Zahl der Füchse auch nicht zugenommen. Mhm. Und dieser Jäger sagt, ich bin ab und zu im Osten auf der Jagd, wo das Raubwild nicht bejagt wird aufgrund der Mäuseplage in den Wäldern. Und auf einem Acker von 3 Fußballfeldern habe ich 13 Füchse gezählt. Mhm. Also 3 Fußballfelder, das wären so 1 bis 1,5 Hektar. Und da hat er 13 Füchse gezählt. Tote, weil Lebende. Wäre schon sehr merkwürdig, wenn da 13 Füchse auf einmal rumhüpfen. Weil Füchse haben Reviere. Also das mag ja sein, aber das kann natürlich sein während einer Treibjagd oder so. Er war ja anscheinend auf einer Jagd, wie auch immer. 3 davon hatten ersichtlich Räude und waren von Parasiten befallen und total abgemagert. Räude ist eine hoch einsteckende Krankheit. Stimmt alles, ne? Stimmt. Parasiten übrigens, sagte mal, ich weiß gar nicht, ein Internet-Tierarzt, also wirklich cooler Typ, ich habe den Namen leider vergessen, das ist eine Jugendsünde. Parasiten sind Jugendsünden, also von Jungfüchsen. Und je mehr Altfüchse man schießt, desto höher wird die Reproduktionsrate, desto mehr Jungfüchse gibt es, also und desto mehr breiten sich solche Krankheiten aus. Spricht also ganz klar auch gegen die Fuchsjagd, was dieser Jäger dort beobachtet hat. Anja, du hast eine Frage zum NABU und zwar wird dort für eine Waldpatenschaft geworben. Du bist ein bisschen unsicher, was ich davon halte. Ich kenne die Projekte ehrlich gesagt nicht im Einzelnen. Ich weiß, dass der NABU auch Waldflächen bewirtschaftet. Das finde ich persönlich nicht so schön, ne? Wenn er in einem Naturschutzverein Waldflächen hat, dann würde ich sie nicht bewirtschaften. Andererseits hat der NABU auch gerade eine große Wildnisfläche gekauft, eine riesige, also das wird finanziert vom Wildnisfonds und der Bundesregierung. Also das hat jetzt keine Gelder gekostet, aber es ist ein riesiges zusammenhängendes Gebiet. Ich glaube, wie viel waren es dann? 10 Quadratkilometer oder so. Das ist ganz cool. Also da muss man sich die Projekte mal genau anschauen und dann kann man, je nachdem, dafür spenden oder auch nicht. Also ich würde zum Beispiel nicht für Wälder, die gemanagt werden, spenden und auch nicht, wenn irgendwo dann für lichtliebende Arten was getan wird oder so. Aber wenn ein Wald in Ruhe gelassen wird, in NABU-Projekten, finde ich das sehr unterstützenswert. Dieter, du schreibst verschiedene Sachen. Ich zitiere mal ein paar. Zum Beispiel, dass man mit einem eigenen Waldstück aus der Jagdgenossenschaft austreten kann und dass es auf der anderen Seite aber doch gesetzlich vorgegeben ist, den Wildbestand zu reduzieren und dass man sich in allen möglichen Richtungen verteidigen muss und dass das sehr stressig sein kann. Ja, ist nichts für Unerfahrene, doch. Also ich bin da, ehrlich gesagt, nicht so besonders erfahren drin, aber wir werden das dieses Jahr mal durchziehen, Mitte des Jahres, meine Frau und ich. Und da werden wir euch auch live in Farbe davon berichten, wie das geht, ein kleines Waldstück jagdfrei zu machen. Und ich berichte so viel über die dunkle Seite der Macht, die Forstwirtschaft, und du würdest gerne mehr über die Ziele des sozialökologischen Waldmanagements wissen. Hm? Also, ne, wie kann man mit dem Wald Geld verdienen und so weiter? Völlig richtig. Dazu haben wir, das ist ja schon ein bisschen älter, die E-Mail, wobei vom 19. Januar, ne, so alt ist es doch nicht. Wir haben jetzt gerade eine Folge veröffentlicht zum Thema ökologische Waldwirtschaft, ne? Also wie wir das einem Stiftungswald machen, den wir betreuen. Also da kommt sicher auch immer mal wieder was, wie man es richtig macht. Sascha, du fragst, weil ich immer wieder erwähne, dass ich zwischen Aufnahmen der einzelnen Folgen auch Video mache, Dazu kann man in den Shownotes nicht finden. Das haben wir gerade behoben. Sorry dafür. Und auch hier nochmal der Hinweis, das ist dann auf YouTube oder zum Beispiel bei Spotify. Es kann auch sein, dass es bei anderen Plattformen geht. So ein kleines Videosymbol daneben. Dann könnt ihr auch reingucken. Also ich filme zum Beispiel auch heute das Vorlesen der E-Mails. Da ist natürlich dann der Hintergrund irgendwie immer derselbe, bis auf die Fotos, die wir einblenden. Thorsten, du fragst, weil wir das Video hatten, um den es um Jagd ging, da ging es hauptsächlich um Pflanzenfresser. Wildschweine waren da auch drin, ne? Aber natürlich nicht als Hauptthema. Das Thema Wildschwein, also generell auch als Tier, als faszinierende Tierart in unseren Wäldern, da dem widme ich mal demnächst eine komplett eigene Folge. Hast du vollkommen recht, das Wildschwein muss zu seinem Recht kommen. Lukas, du baust gerade eine Waldkita auf. Super. Und hast dazu Fragen. Den Wald lernt man vor allem abseits vom Weg kennen. Doch wie störend ist es für die Tiere, wenn du mit einer Kindergruppe in der Brut- und Setzzeit durch den Wald streifst? Ja, das kann dann tatsächlich schon störend sein. Ich würde jetzt mit der Kindergruppe in einem festen Bereich bleiben. Also das muss nicht immer dieselbe Stelle sein. Also man kann schon ein bisschen durch den Wald gehen, aber vielleicht immer dieselbe Runde und nicht zu groß. Da gewöhnen sich die Tiere dran. Also auch bei uns im Garten brüten ja Vögel und wir sind da jeden Tag ständig raus und rein. Also da, wenn das feste Stellen sind, können sich Tiere dran gewöhnen. Falls nicht, ist es halt stressig. Das Gelände wird direkt am Waldrand gelegen sein. Da müssen auch Bäume gepflanzt werden. Welche Bäume wachsen schnell und sind waldverträglich? Im besten Fall noch gut für Insekten. Naja, also Pappeln, Zitterpappel, aber auch Eberesche, Feldahorn, das sind so typische Bäume, die man da wachsen lassen würde. Und die letzte Frage, ob eine Hainbuchenhecke ökologisch sinnvoll ist. Doch, auf jeden Fall. Oder gibt es da bessere, schnell zuwachsende Alternativen? Natürlich kann man auch eine Fruchthecke pflanzen, ne? Mit Kornelkirsche und Haselnüsse und sowas, ne? Da haben die Kinder nämlich viel mehr davon. Die allerletzte Frage ist von Sven. Da geht es um Kritik, weil du findest das toll, dass ich auf die Hörerfragen eingehe. Aber in deinem Fall ist es so, dass ich immer nur auf einen kleinen Teil der Mail eingehe und da der Kontext verloren geht. Und das ist dann, manchmal wurden auch nur Nebenthemen beantwortet und die Hauptfrage außer Acht gelassen. Ja, das ist für dich schwierig, bringt dich nicht weiter. Das tut mir auch leid. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Das ist für mich halt der Spagat. Wenn ich die E-Mails komplett vorlese, dann sprengt das hier den Zeitrahmen total. Und es ist schon mein Anspruch, soweit es geht, vielleicht geht das irgendwann nicht mehr, dass ich die E-Mails alle beantworte. Vielleicht geht es irgendwann auch nicht mehr, das weiß ich nicht, aber ich versuche es halt. Das ist halt der Kompromiss und es tut mir leid, dass da eben auch mal Unschärfen entstehen. Also die Antworten sind natürlich deswegen nicht falsch, aber es kann sein, dass du für dich was anderes viel, viel wichtiger gewesen ist. Ja, also und sagst natürlich auch hinten dran, finde ich auch nett, nochmal eine kleine Motivation. Ansonsten mach bitte weiter so. Die aktuelle Folge zur ökologischen Waldbewirtschaftung finde ich super. Bitte mehr zu dem Thema, ist sicher auch für viele andere Kleinwaldbesitzer sehr interessant. Ja, lieben Dank euch allen für die vielen E-Mails, die ihr eingesendet habt. Ich freue mich wirklich total über die vielen Zuschriften und ich würde mich auch freuen über das Feedback zu unserer Umgestaltung, zu den ganzen neuen Sachen. Also ich wiederhole nochmal, wir haben ein anderes Intro, mussten wir machen, das ließ sich nicht vermeiden. Wir haben jetzt freitags immer eine Kurzfolge zum Wochenende, zum Start ins Wochenende für euch und wir veröffentlichen parallel dazu, für alle, die es mögen, das Ganze auch noch als Video, damit ihr gerade bei Situationen draußen im Wald einfach nochmal komplett in der Atmosphäre mit drin seid, falls ihr mögt. Aber nochmal der Hinweis, die Podcast-Folgen bleiben wie bisher auch als reine Hörfolgen absolut identisch, wie sie bisher waren. Also ich beschreibe euch alles, was man sehen kann, auch nochmal in meinen eigenen Worten. Ja, ich freue mich total, dass ihr uns weiterhin treu seid. Es macht mir einen Riesenspaß, das wisst ihr ja auch. Und ich starte jetzt auch in mein Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch Rad fahre. Eine Waffel esse im Café. Hallo? Das muss immer sein. Café Blattwerk hier bei uns in der Waldakademie. Das hat ja selbst im Winter samstags, sonntags geöffnet und dann ab März auch wieder Freitag sogar. Also ich bin teilweise tatsächlich zweimal da und esse eine Waffel. Übrigens, ich bezahle die auch wirklich selber. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, der stopft sich da auf Kosten seines Sohns und seiner Schwiegertochter mit Waffeln voll. Nee, das mache ich natürlich nicht. Da hätte ich echt ein schlechtes Gewissen. Also die haben es mir angeboten, natürlich, dass ich da bessere Konditionen kriege, will ich aber gar nicht. Ne? Also ich genieße das. Ich bin da gerne. Ich bin da auch gerne Gast. Ihr könnt mich übrigens, wenn ihr mögt, da auch immer ansprechen. manche Leute trauen sich das nicht, weil die denken, der Peter hat dann seine Freizeit da. Also ich müsste ja blöde sein, wenn ich meine Ruhe haben will und gehe in das Café der Waldakademie. Natürlich sind da Leute, die mich kennen und können mich gerne ansprechen, wenn ihr mögt. Aber gut, also bis dahin war es das dann mal für heute und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen, bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.
Hey, it's Flo here to say drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Nice. With my new savings, I'll get some hiking gear. It'll be great for my outdoor era.
I don't know if it counts as an era if you just buy stuff.
I got a cute hiking backpack. It's an outdoor era.
Well, you only bought one thing. I don't think it's an era.
Well, I think we're in a agree to disagree era.
Yeah, sure, you're probably right. Anyway, with the money you could save by switching to Progressive, you can afford to switch to other things in life. It's
my savings era.
Also, everything you do is not an era.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.